Herzlich willkommen zu Mit Herz und Hake, dem Gartenpodcast von Bild der Frau.
Willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und Hake. Heute haben wir ein ganz, ganz wichtiges Thema, vor allem für jeden, der schon mal Gemüse selbst angebaut hat und das nächste Jahr wieder anbauen möchte. Nämlich geht es heute um Saatgut und warum Saatgut ein gefährdetes Gut ist. Und dazu bin ich heute bei meinem guten Freund Daniel, auch Samenvermehrer und Züchter, zu Besuch. Daniel, stell dich doch mal unseren Hörern bitte vor.
Ja, hallo. Danke nochmal, dass du mich wieder eingeladen hast, beziehungsweise jetzt ja in deinem neuen Podcast das erste Mal. Ne? Es gibt großartig über mich zu sagen. Ich bin Hobbygärtner jetzt seit bald 6-7 Jahren und bestimmt seit ja auch jetzt 5 Jahren in der Tomatenzucht mit drin. Und insgesamt auch, ich denke, in demselben Zeitraum müsste ich angefangen haben, von anderen Gemüsesorten auch das Saatgut zu sammeln, damit man nicht ständig jedes Jahr Neues kaufen muss oder auch fertige Pflanzen.
Genau, und wir beide vermehren ja unser Saatgut selber, vor allem, weil wir auch selber neue Sorten züchten. Umso wichtiger ist es auch, dass uns das Saatgut ja ermöglicht, es wieder anzubauen. Und das funktioniert ja nicht mit jedem Saatgut. Es gibt ja einen Unterschied zwischen samenfesten und nicht samenfesten Saatgut. Das erkennt man ja ganz gut auf der Saatguttüte mit der Markierung F1. Mhm. Kannst du mal grob erklären, warum samenfestes Saatgut besser ist als F1-Saatgut, beziehungsweise zum Wiederanbau?
Also, oder was ja, das Problem genau ist. In dem Aspekt ist es die richtige Wort, weil besser im Sinne von der Nachbaufähigkeit, weil samenfestes Saatgut so lange für seine Eigenschaften selektiert wurde, dass in jeder Generation, die danach folgt, zu erwarten ist, dass die relativ identische Pflanze dabei wieder auftaucht. Bei Hybriden, bei F1-Sorten ist das nicht der Fall. Dadurch, dass zwei unterschiedliche Elternsorten miteinander verkreuzt wurden, ist dann auch in der darauffolgenden Generation das genetische Potenzial so groß, dass dann halt auch einfach Abweichungen entstehen. Größere, kleinere Früchte, größere, kleinere Pflanzen, anderer Geschmack, ganz unterschiedlich.
Ja, also man kennt das ja vielleicht, wenn man auf so einen Supermarkt Tomaten mitnimmt und sagt, oh, die war super lecker, was jetzt auch nicht so häufig vorkommt.
Leider, ja.
Aber man versucht es dann nachzubauen, nimmt das Saatgut selber raus und baut das dann wieder an. Und plötzlich hat man aus den roten kleinen Cocktailtomaten plötzlich blaue, gelbe, rote, grüne dabei. Und das ist natürlich diese enorme Aufwaltung, die es bei F1-Hybriden gibt, weil diese Sorten erstmal werden die durch zwei Inzuchtlinien miteinander verkreuzt. Das heißt also, die eine Pflanze wird immer wieder mit sich selbst bestäubt. Und so kommt das dann zur sogenannten Inzuchtdepression. Und diese zwei Inzuchtlinien werden dann wieder miteinander verkreuzt. Das hat den Sinn bei den F1-Hybriden, weil das dann in der nächsten Generation eine ganz starke, oft sehr robuste und sehr reichtragende Sorte ergibt.
Genau, das also, ist dieser Heterosis-Effekt.
Ne? Genau. Ja. Und es gibt ja auch tolle F1-Hybrid-Sorten, die tolle Eigenschaften haben, aber leider halt jedes Jahr neues Saatgut gekauft werden muss. Und wenn man halt mal auch auf größeren ökologischen Rahmen sieht, wenn es halt Umweltkatastrophen gibt, wie wir ja beide in den letzten Jahren öfters erlebt haben, und das trifft so ein großes Feld von F1-Hybriden, die alle gleich sind, kann das halt auch mal die Sorte kosten.
Ja, genau.
Und die Sorte muss halt jedes Jahr neu gezüchtet werden, weil die besteht ja nicht auf Dauer. Und samenfestes Saatgut, da kann man ja auch einfach das Saatgut rausnehmen und nächstes Jahr wieder anbauen und dann hat man die gleiche Sorte.
Und man könnte es auch problemlos über einen längeren Zeitraum einlagern. Also gerade bei Tomaten ist es ja problemlos möglich, dass man sich in einem Jahr, je nachdem, was man an Bedarf hat, seine 50, 100, von mir aus 200 Tomatensamen zurücklegt und hat 10 Jahre später immer noch keimfähiges Saatgut. Vielleicht natürlich nicht mehr 100%, aber definitiv noch keimfähig.
Genau, und das ist natürlich der große Vorteil. Weil ich kann mir mein eigenes Saatgut aus meinem eigenen Gemüse, das ich selber im Garten anbaue, einfach rausnehmen.
Genau.
Also bei Tomaten, ich weiß nicht, du machst es auch mit Nassgärung, ne?
Ja, genau. Ich habe sogar tatsächlich witzigerweise hinten gerade auf dem Fensterbrett welche am Gären. Ich glaube, da führen alle Wege nach Rom. Ich habe mich tatsächlich für das Gären entschieden, weil ich der Auffassung bin, dass im Folgejahr die Samen zum einen schneller keimen und zum anderen bin ich einfach nicht der Fan davon, die getrockneten Samen wieder vom Backpapier oder vom Zewa-Tuch runterfriemeln zu müssen. So habe ich die dann wirklich wieder schön einzeln krümelig in der Tüte liegen, so wie ich das für mich gerne hätte.
Genau, also mit Nassgärung ist gemeint, dass man die Sorten, die Tomate aufschneidet, die Samen rausnimmt, dann ist es, sind die Samen ja in so einer Klippermasse.
Ja.
Und die hat eine keimhemmende Wirkung und dann schmeißt man die in Wasser für, wie lange lässt du sie drin?
In der Regel reichen 2 Tage eigentlich fast schon aus. Also manche Sorten, man merkt es dann, ich reibe die über ein Sieb und dann merkt man, ob diese Gelehrte richtig gut weggeht. Das ist in der Regel wirklich 2, maximal 3 Tage später.
Ja, also ich lasse auch so 3, manchmal 4 Tage drin,
ja.
Wenn es größere Klippermasse war. Und dann, ich mache es auf Backpapier, weil es am leichtesten tatsächlich wieder runtergeht.
Zum Trocknen, genau. Ja, genau, das mache ich auch. Genau. Dann einfach nur ein bisschen knicken und dann fallen die von alleine runter.
Genau, und dann kann man die einfach mit zwischen 2 Fingern reiben, wenn die durchgetrocknet ist. Aber da ist natürlich ganz wichtig, dass sie am besten 2 Wochen durchtrocknen kann. Ja.
Genau.
Damit es wirklich keine Feuchtigkeit mehr drin ist, weil sonst kannst du zum Schimmeln anfangen, Austreiben anfangen oder Keimfähigkeit verlieren. Und dann kommen die bei mir in Papiertüten, Plastiktüten rein und werden abgeheftet in meinem Pokémon-Kartenordner von damals.
Genau. Habe ich mir übrigens abgekupfert. Ich habe mir mittlerweile auch solche, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Folien, wo man dann die einzelnen Karten reinschieben würde. Ja, das ist sehr gut zum Organisieren vom Saatgut,
ja. Ja, und dann kommt es einfach ins Regal reingestellt, wo es kühl und trocken und dunkel gelagert wird. Und dann hat man, wie du schon sagst, 10 Jahre lang was davon.
Ja. Jetzt explizit natürlich für Tomaten.
Ja, genau.
Es gibt anderes Saatgut, da ist dann tatsächlich schon nach 1 Jahr oder 2 wirklich vorbei, was die Keimfähigkeit betrifft. Aber Tomaten kann man wirklich fast schon bunkern. Also, dass die einem schlecht werden, habe ich schon von Sorten gehört. Da war das Saatgut teilweise 20 Jahre alt und älter. Ist auch wirklich nicht mehr viel davon gekeimt. Aber man hat damit halt eine uralte Sorte wieder revitalisieren, wieder auf den Markt holen können, ne?
Ja, da gibt es ja spezielle Präparate, die man dann drauf macht, wenn ganz altes Saatgut ist. Und dann hat man noch eine geringe Keimrate, aber die reicht dann meistens aus.
Genau.
Und für den Hausgebrauch reicht es einfach dann so gut zu lagern. Und dann, wenn man halt das mal 1 Jahr vergisst, diese Sorte anzubauen oder andere Sorten ausprobiert, kann man sie dann, wie gesagt, noch mehrere Jahre weiterverwenden. Wie du schon richtig gesagt hast, nicht jedes Gemüse.
Ja.
Ein Gemüse, das ich nicht mehr anbaue, ist zum Beispiel die Kerbelrübe, ein ganz altes Gemüseart, weil die Keimfähigkeit ist so 2, 3 Monate. Das heißt, wenn du sie geerntet hast, musst du ja eigentlich wieder in die Erde.
Um Gottes Willen. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. 2 bis 3 Monate, das ist wirklich verdammt kurzes Zeitfenster.
Ja, also wenn du sie nicht direkt wieder auspflanzt zur Zeit, damit sie wieder reif werden kann, ist das Saatgut weg. Das habe ich 3 Jahre probiert. Und irgendwann aufgegeben.
Also das heißt, man kann auch das Saatgut dann wahrscheinlich nur in einem gewissen Zeitfenster erwerben oder wie verhält sich das?
Oh, da bin ich tatsächlich überfragt.
Oder lagern die das unter gewissen Bedingungen, dass es keimfähiger
bleibt? Du kannst tatsächlich das einfrieren, aber da hast du auch einen Verlust von der Keimrate.
Ja, okay.
Aber das ist theoretisch möglich und ich glaube, dass die Saatguthändler, wo ich es gekauft habe, es gibt auch ganz wenige, die Kerbelrüben noch anbieten.
Ja.
Die werden spezielle Lagerung haben, denke ich.
Ja.
Genau, aber genau, Paprika ist ja noch einfacher zum Beispiel.
Da ist nicht viel dran, was man weggären müsste. Das ist leicht trocknen aus.
Da mache ich auch nur nichts anderes. Also ich puppe das, also die Innenhaut, diese gelbliche Haut, wo die Samen dranhängen, nennt man Plazenta.
Genau.
Übrigens auch bei Chilis, da in dieser Plazenta ist die Schärfe drin, nicht in den Samen.
Ja.
Also wenn ihr Chilis zu scharf findet und die trocknen möchtet, die Plazenta rausschneiden, nicht die Samen nur raus.
Ja.
Und dann habt ihr schon eine deutlich mildere Chili. Und genau, die Samen einfach auf Backpapier mache ich es wieder zum Trocknen.
Genau.
Ich habe es aber auch einfach schon mal in so Glasschüsseln reingelegt, in eine flache. Das funktioniert genauso und dann trocknen die einfach und dann kann man die genauso abheften. Da ist die Keimfähigkeit nach 5 Jahren schon, nimmt die ab.
Ja.
Aber 5 Jahre ist auch mal eine Zeit lang.
Das ist immer noch vollkommen in Ordnung. Ich meine, wenn man dann in Richtung Lauch oder Zwiebeln und so weiter geht, da ist er dann nach 1 bis 2 Jahren mit der Keimfähigkeit oft schon mau.
Ja.
Da finde ich, sind 5 Jahre immer noch ein sehr langes Zeitfenster, ne?
Und vor allem, wenn es so einfach geht. Man muss nur aufpassen. Ich spreche aus Erfahrung. Bei Chili-Saatgut am besten Handschuhe tragen.
Ja.
und sich nicht in die Augen reiben. Yep. Ich kann aus Erfahrung sagen, tut nicht so gut. Und wenn danach noch die Nase anfängt zu laufen, weil man Schärfe hinkriegt, ja.
Ja, oder wenn man sich dann unglücklicherweise an Körperstellen kratzt und nicht dran denkt, dann kann es schon mal sein, dass dann den Rest des Abends irgendwie unter der Achsel es sehr brennt, ne? Oder
ja.
Ja, deswegen, aber auch bei den Handschuhen ist ein gutes Stichwort. Bei den besonders scharfen würde ich sogar darauf achten, entweder die Handschuhe ab und zu mal zu wechseln oder direkt irgendwie so Plastikhandschuhe zu nehmen, ja. Weil das Capsaicin durch diese gewöhnlichen Vinyl- oder Nitrilhandschuhe, was auch immer das sind, das diffundiert, das zieht richtig durch die Handschuhe durch und brennt dann trotzdem noch an den Fingern. Also muss man wirklich aufpassen.
Ja, ich bin mittlerweile abgehärtet. Also es ist tatsächlich, dass man so eine Capsaicin-Toleranz entwickelt. Also es passiert mir immer noch, dass ich mir in die Augen fasse dabei.
Jedes Jahr.
Ja, aber ich überlebe es mittlerweile.
Man gewöhnt sich an alles, ne?
Aber es ist tatsächlich ganz guter Tipp, ist zum Beispiel mit Öl die Hände zu waschen danach.
Ja.
Und danach mit Spülmittel oder eben auch mit Alkohol. Und aber immer dieses Ölige, weil mit normaler Seife geht das Capsaicin nicht weg.
Genau, das Capsaicin ist ja selber Öl,
ja.
Ist ölig. Und das tatsächlich auch, zum Beispiel für festgekrustetes Fett, ist tatsächlich das beste Reinigungsmittel, wieder frisches Fett herzunehmen. Also Fett kann man mit Fett gut lösen, reinigen, abwaschen.
Und ein guter Tipp ist tatsächlich dann zu testen. Ich mache das immer so, dass ich tatsächlich die Fingerspitze dann ablecke, weil da merkt man relativ schnell, ist da noch Schärfe dran oder nicht.
Ja.
Und dann ist die Gefahr gering, dass man sich dann ins Auge fasst oder ins Ohr oder sonst wo, was nicht so angenehm ist.
Definitiv nicht, nein. Es ist vor allem langanhaltend. Also mich hat schon mal eine Nacht lang wach gehalten.
Ja, wurde schon mal schräg angeschaut in dem Meeting, weil ich danach komplett gerötet
habe. Warum hatte Matthias geheult? Ne? So schlimm war doch das Meeting gar nicht.
Das ist übrigens nicht der Grund, warum ich den Podcast bekommen habe.
Einmal kräftig auf die Tränendrüse drücken. Ne?
Genau, und das ist aber genau das Thema. Wir können diese Sorten wieder anbauen.
Ja.
Und das ist aber mit Gemüse aus dem Supermarkt ganz, ganz selten der Fall, weil leider auch bei Paprika immer mehr F1-Hybride, dadurch, dass sie so Hochleistungssorten sind, im Supermarkt landen.
Ja.
Und das ist dann leider nicht nachbaubar. Kann man natürlich versuchen. Manchmal kommen ja auch ganz lustige Sachen dabei raus. Und zum Beispiel jetzt bei der Kumato, ist eine ganz bekannte Tomate aus dem Supermarkt, eine dunkle. Da gibt es tatsächlich mittlerweile samenfeste Versionen davon. Da kann man sogar Glück haben, dass wieder dieselbe rauskommt. Und aber was halt ganz tragisch ist, wenn wir beim Thema Paprikasamen schon sind, was ja für den Hausgebrauch in der Küche vielleicht ganz attraktiv erscheint, ist Paprika ohne Samen. Ja. Kommt jetzt, gibt's ja immer mehr Sorten. Ich habe jetzt auch vor kurzem im Supermarkt welche mitgenommen und habe die dann aufgeschnitten und dachte mir, oh, das sind ja gar kein Samen, da ist kein Plazenta mehr drin, gar nichts.
Ja.
Und das ist natürlich ein Problem für Leute, die Saatgut züchten, Sorten züchten, ja. Oder Saatgut nachbauen, weil wenn das sich natürlich länger passiert, geht dieses Saatgut für immer verloren.
Ja.
Gutes Beispiel ist Banane.
Ja.
Ursprünglich Banane hatte ja Saatgut drin gehabt, wurde immer wieder selektiert, weil das vom Essen natürlich eher unangenehm war. Und wer von euch hat schon mal in einer Banane ein Saatgutkorn drin gehabt?
Ja, eben. Und die werden dann nur noch durch Stecklinge vermehrt. Das sind also alles identische Klone. Und wenn dann da mal eine Krankheit drüber grassiert, dann ist halt schnell Feierabend. Ist ja schon mal mit der Banane passiert, mit einer ganz alten Sorte. Also den ganz alten Geschmack von so einer Ursprungsbanane, den kennen du und ich wahrscheinlich gar nicht mehr. Unsere Eltern vielleicht noch.
Das kennen wir. Das ist ein ganz lustiger Fakt. Das ist ganz, ganz lustiger Fakt.
Jetzt komme
ich in der Dokumentation gesehen. Also Warnung, gefährliches Halbwissen.
Ja.
Du kennst doch diesen künstlichen Bananengeschmack.
Ja, ja.
Der so
ja,
ganz
ja.
anders schmeckt wie Bananen.
Genau.
Das ist der ursprüngliche Bananengeschmack. Der ist nachgebaut.
Den ich jetzt witzigerweise so jetzt im Vergleich zu dem, was man heute als Banane kennt, ja fast schon als künstlich chemisch beschreiben
genau.
würde. Genau. Ne? Das ist aber schon das faszinierend.
Also der ist basiert tatsächlich, deswegen ist er so ganz anders, als wir kennen.
Ja.
Aber der ist nachgebaut damals auf dem Original Bananengeschmack.
Und nie abgewandelt, die Rezeptur für das Aroma. Okay, ist ja krass.
Und deswegen schmeckt er so künstlich und so ganz anders und sag mal, schmeckt er gar nicht nach Banane.
Aber soweit ich weiß, haben wir jetzt ja, glaube ich, wieder ein ähnliches Problem, dass die Bananen wieder von Krankheiten bedroht werden, weil es ja wieder eine genetische Monokultur ist. Also wir reden hier nicht nur, dass Bananen diverse Arten, sondern wirklich nur akut eine Art Banane mit seiner genetischen Zusammensetzung angebaut wird.
Ja, und das ist ja perfekte Beispiel, das passiert gerade leider immer mehr auch mit unserem Gemüse.
Das ist eine Sackgasse.
Ja, und diese genetische Vielfalt, erstens, wie du schon sagst, Krankheiten können komplette Sorten ausrotten.
Ja.
Auch gutes Beispiel zum Beispiel beim Wein.
Ja.
Wein muss ja immer veredelt sein, bis auf ganz wenige Sorten.
Wegen der Reblaus.
Genau, weil das kann ganze Weingebiete auslöschen.
Richtig.
Und das ist natürlich eine große Gefahr, weil wenn wir jetzt sagen, okay, ja, wenn es bei uns keine Bananen mehr zu kaufen gibt, okay, what it? Aber wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt jetzt keine Kartoffeln mehr, es gibt keinen Tomaten mehr, kein Paprika, wir verlieren tatsächlich die Möglichkeit, uns zu ernähren.
Ja, oder es geht noch simpler, Äpfel. Ja, wir haben ja teilweise Erkrankungen, die durch die Äpfel durchgrasieren. Der Feuerbrand wäre zum Beispiel die eine meldepflichtige, die auch hochinfektiös wäre. Wenn wir wirklich nur eine Sorte an Apfel quer durch Deutschland hätten und der Feuerbrand würde sich genau auf diesen Apfel sozusagen anpassen, dann hätten wir sehr schnell ein sehr großes Problem.
Ja, und es gibt ja auch ganz viele Leute, die modernen Apfelsorten nicht vertragen oder allergisch darauf reagieren.
Genau.
Das ist ja auch was. Was ist, wenn wir intolerant werden unserem Gemüse?
Ja.
Also das ist ja, also ich vertrage zum Glück nur in der Heuschnupfenzeit moderne Sorten nicht.
Okay.
Alte Sorten kann ich in der Heuschnupfenzeit essen.
Ist ja interessant, dass das mit deinen Heuschnupfen zusammenhängt. Das höre ich auch das erste Mal.
Das ist bei vielen tatsächlich so.
Okay, krass.
Und auch gutes Beispiel Getreide. Getreide, wie viele Leute haben mit den modernen Sorten die Mehlkrankheit, können ihren Bäckerhandwerk nicht mehr ausüben.
Ja.
Wenn sie altes Mehl machen, also die Bäckereien, wo altes Mehlsorten verwenden oder bestimmte Mehlsorten, gibt glaube ich auch moderne Sorten, die das nicht haben, dass auch Mehl länger verarbeitet wird und sowas, da findet die Mehlkrankheit, also diese allergische Reaktion drauf, auch deutlich geringeren Ausmaß statt. Ja. Ist natürlich jetzt kleine Stellschrauben bei diesem Ding, aber es sind halt, wenn man es global betrachtet.
Es spielt eine Rolle, ja, klar.
Und jetzt wird dir vielleicht der ein oder andere Hörer sagen, ja, warum gibt es denn eigentlich dann nicht so viele tolle Gemüsesorten im Supermarkt, die man warum gibt es nicht so viele tolle Gemüsesorten zur Auswahl im Supermarkt, wenn man zum Beispiel auf den Markt geht oder in Urlaub ist, kennt man das ja, dass da vielleicht viel mehr Tomaten zur Auswahl stehen.
Ja.
Das Problem ist natürlich, dass diese Hochleistungssorten immer gleich wachsen, gleich geerntet werden können, maschinell geerntet werden können, also für Landwirte sehr profitabel sind.
Weil sie es halt standardisiert machen können. Robotisiert auch.
Ja, oft auch werden die Pestiziden oder die Dünger gleich mitgeliefert.
Ja.
Warum das so ist, da kommen wir auch noch gleich dazu. Dann kommen wir nämlich zu einem Punkt, der fast wie eine Verschwörungstheorie klingt. Aber da müssen wir weiter ausholen, denn das Problem ist, nicht jede Sorte darf auch von jedem Landwirt angebaut werden. Denn wir haben, so blöd es klingt, es gibt Tomatensorten, die sind verboten.
Mhm.
Also ich glaube, wenn ich jetzt in deinem Garten so schaue oder in meinem Garten, haben wir viele Gemüsesorten, die jetzt nicht legal sind.
Nee, also marktfähig definitiv nicht. Mit etwas Glück könnte man sich noch so ein bisschen durch den Graubereich schlängeln und sagen, es handelt sich hierbei um Sammlerstücke. Aber tatsächlich als Gemüse verkaufen könnte unter Umständen schwierig werden, ja.
Aber jetzt nicht, dass ihr denkt, okay, wir haben jetzt hier einen Schwarzmarkt.
Um Gottes Willen, nein, nein.
Es ist tatsächlich so, dass das Bundessortenamt gewisse Voraussetzungen haben, damit eine Sorte angemeldet werden kann.
Ja.
Und das hat zum Beispiel diese Einheitlichkeit von Sorten müssen gegeben sein. Das heißt, also jede Pflanze muss zu einem bestimmten Grad, ich glaube, mittlerweile sind es 98%, aber das ist jetzt nur eine grobe Schätzung. Also sie müssen sehr identisch wachsen vom Wuchs her. Die Früchte müssen gleiche Größe haben, gleiche Fruchtqualität und es muss sich von bestehenden Sorten komplett unterscheiden.
Ja.
Jetzt haben diese Eigenschaften alte Sorten meist nicht,
ja.
Weil die oft weitergegeben worden sind. Es gibt regionale Unterschiede durch die Selektion, was übrigens was sehr Gutes ist, da kommen wir auch noch dazu.
Ja.
Und das nächste ist, wir haben ja eingehend erwähnt, wir beide züchten ja neue Sorten.
Ja.
Uns ist es nicht möglich, unsere Sorten über das Bundessortenamt anzumelden, weil dazu müssten wir, glaube ich, ein paar Mal im Lotto gewinnen, damit wir uns das überhaupt leisten können.
Das ist schon das erste Problem, ja.
Und zweitens dauert das erstmal, bis so eine Sorte fertig ist. Bei Tomaten 8 bis 10 Jahre.
Ja.
Je nachdem, wie sich die Gene ausspalten. Und zweitens, es dauert ja nochmal mehrere Jahre, wo die Sorte beim Bundessortenamt getestet wird. Und die haben natürlich auch nicht Unmengen Platz. Das heißt, also, es gibt eine Wartezeit. Also man kann da gut 10 Jahre warten, bis man bestätigt bekommt, dass die Sorte zugelassen wird oder nicht. Das ist natürlich für uns Gartenzüchter jetzt eher unprofitabel.
Ja, gut, am Ende des Tages wird das, glaube ich, sowieso nie eine profitable Hausnummer. Aber wenn man jetzt tatsächlich diesen offiziellen Weg gehen wollte, dann würde ich schon sagen, das grenzt an Unmöglichkeit.
Genau, und deswegen sind ja viele Sorten einfach nicht legal, in dem Sinne, dass sie nicht zugelassen sind. Ja. Wir dürfen sie natürlich anbauen, wir dürfen sie essen. Das ist jetzt auch nicht, dass wir die Polizei von Haustür hätten, das rauskommt. Es ist halt so ein Graubereich. Also ja. Es ist schwierig, die zu verkaufen, das Saatgut. Also wie du schon gesagt hast, wird oft als Sammlerstück oder nicht verzehrbares Obst und Gemüse verkauft.
Genau. Ich glaube, es gibt noch so ein Mittelding, da weiß ich aber gar nicht, wie das rechtlich reglementiert ist, dass es irgendwie als Anfängersorte angemeldet wird, aber auch das ist dann wieder mit bürokratischem Aufwand verbunden.
Ja, es ist tatsächlich, wird es gerade im Hobbybereich, könnte es Durchbrüche geben, wo es jetzt tatsächlich erleichtert wird. Dafür wird es aber für Landwirte erschwert, was jetzt ja auch dadurch, dass viele Landwirte ja Sorten ursprünglich auch gezüchtet haben.
Ja.
Und zum Beispiel in Österreich auch viele Landwirte züchten, um neue Sorten oder resistentere Sorten zu erzeugen, ist das natürlich auch eine Katastrophe, weil allein durch die uns Gartenzüchter werden wir die Sortenvielfalt nicht retten können.
Nein, definitiv nicht. Bestenfalls sollten beide gemeinsam arbeiten. Ich heiße es definitiv willkommen, dass der Zugang für Amateurzüchter oder Hobbyzüchter, sage ich jetzt mal, dass der erleichtert wird, ist definitiv wichtig, eben in dem Aspekt, den du erwähnt hast, um Resistenzen oder Widerstandsfähigkeiten. Also es muss ja nicht oft immer irgendwas resistent sein. Es reicht ja auch oft schon aus, wenn es tolerant ist gegenüber einer Krankheit, dass es sie überlebt, ja. Und da haben wir einfach viel größere Chancen, wenn flächendeckend gefächert immer wieder mal Hobbyzüchter da sind, aus unterschiedlichen Regionen und Gebieten, weil da halt einfach, ich habe die Karten breiter gefächert, ich habe bessere Chancen, dass da halt sich vielleicht irgendwo was auftut, was nicht für den Kleinen nur, sondern für alle relevant und wichtig sein könnte.
Genau, also das ist ja, da kommen wir zum Thema Selektion. Also Selektion heißt, ich nehme mir das Saatgut von meiner Pflanze, die mir am besten gefällt.
Genau.
Zum Beispiel, wenn ich jetzt 5-mal die Sorte Wutje im Garten habe und eine schmeckt besonders fruchtig, weil die mit dem Wetter in meinem Garten, jeder Garten hat so ein kleines Mini-Mikroklima.
Genau.
Da ist mal ein bisschen wärmer, mal ein bisschen früher kälter. Gutes Beispiel zum Beispiel meine 2 Gärten. Der eine liegt am Fluss Lech, ist im gleichen Dorf wie mein anderer Garten. Der liegt am Fluss Paar. Und da kann es sein, dass bei mir im einen Garten regnet, im anderen schneit, habe ich schon mehrmals gehabt.
Ja. Also,
oder es stürmt im einen Garten und da ziehen Gewitterwolken auf und es donnert und blitzt und im anderen Garten bin ich trocken.
Ja.
Also das ist tatsächlich, jeder hat so ein bisschen sein Mikroklima. Oft sind es so Kleinigkeiten wie anderer Boden, ein bisschen andere Bodenbeschaffenheit von den Nährstoffen her und wie gesagt halt durch die Anordnung des Grundstücks kann es ja auch mal wärmer sein, mal kälter sein, ein bisschen. Und das macht tatsächlich schon einiges aus. Und wenn man dann sagt, okay, ich nehme jetzt über 4-5 Jahre von den Tomaten und meiner Lieblingssorte immer die von den besten Pflanzen des Saatgut, dann hat man eine spürbare Anpassung an den eigenen Garten schon.
Genau, also sozusagen eine regionale Sorte.
Genau.
Also auch züchterische Arbeit geleistet. Und das nur, weil man sich zum Ziel genommen hat, für die kommenden Jahre Samen zu nehmen, damit man eben Samen oder Pflanzen nicht kaufen muss.
Genau.
Das ist auch ein finanzieller Aspekt, wenn man mal überlegt. Wenn, ich weiß nicht, wie viele Pflanzen du heuer vorgezogen hast, hätte ich die im Laden gekauft, wäre ich bestimmt 3.000 Euro losgeworden.
Ja, also ich habe sind natürlich nicht alle was geworden, weil die es ja tatsächlich ein blödes Experiment gestartet habe mit Anzucht, was nicht funktioniert hat. Aber ja, es waren bei mir auch 300 Pflanzen.
Ja.
Also, selbst wenn das nur 4 € pro Sorte kostet.
Ja.
Ich habe aber,
bist du gut dabei.
Ich habe tatsächlich viele Sorten auch dieses Jahr gekauft als Pflanzen.
Ja.
Dadurch, dass ich viele Verluste hatte und an Pflanzen. Und da gibt es ja eine tolle Gärtnereien, die auch alte Sorten anbauen.
Eben wieder Samenfest und dann kaufst du einmal die Pflanze, kannst dir dafür wieder das Saatgut für die folgenden Jahre nehmen. Also da hat man sogar die Möglichkeit, die Pflanze erstmal zu testen. Wie funktioniert sie? Mhm. Schmeckt sie mir?
Genau. Und das spricht ja auch nichts dagegen, sortenfestes Saatgut und dazwischen seine Lieblings-F1-Hybride anzubauen.
Nein, überhaupt nicht.
Also das ist, wir wollen jetzt nicht sagen, okay, F1-Hybride sind alle schlecht. Sie haben ihren Mehrwert, aber es ist halt für Leute, die ihre Sorten selber anbauen wollen, bringen die halt nichts.
Genau, also vor allem in dem Aspekt, wenn man die Nachbaufähigkeit in dem Sinne haben möchte, dass auch wirklich immer wieder die Erwartungshaltung erfüllt wird, es kommt eine zu 99% vergleichbare Pflanze und Frucht wieder raus. Natürlich kann man jetzt zum Spaß hergehen und sagen, ich sehe mal eine F1 aus und schaue, was dann in der F2 rauskommt. Aber dann darf man einfach nicht dieselbe Erwartungshaltung haben.
Genau, und dann muss man halt mehr Pflanzen auch anbauen davon und halt über 8 Jahre mal sich da auch die besten Sorten raussuchen. Da hat man vielleicht seine eigene Sorte gezüchtet. Aber warum haben wir jetzt denn so viele F1-Hybriden auf dem Markt? Weil wenn man sich die Saatguttüten anschaut, es wird ja immer mehr. Gibt ja auch eine kleine Gegenbewegung. Es gibt ja auch immer jetzt auch andere Saatguthändler, die jetzt auch mehr samenfesten Sorten anbieten.
Ja.
Aber der überwiegende Teil ist F1. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der vielleicht wie eine Verschwörungstheorie klingt, aber leider nicht in der Welt der Schwobler landet, sondern tatsächlich Realität ist, nämlich das Saatgutmonopol, das wir haben, vor allem in Europa auch, aber auch weltweit. Es gibt ja so Namen von interessanterweise meistens Pharma-Instituten wie Bayer, Monsanto, danke.
Kein Problem.
Oder auch Corteva, Syngenta.
Ja.
Kennen wir eigentlich von Medikamenten.
Ja.
Aber die haben auch Unterfirmen, die sich mit Saatgut und Pestiziden und Dünger beschäftigen.
Ja.
Und die haben natürlich ein Interesse, dass man jedes Jahr neue Samen bei ihnen kaufen muss.
Ja.
Und das für Landwirte ist es natürlich, die kaufen nicht eine Saatguttüte, sondern die brauchen natürlich säckeweise. Da rentiert sich das natürlich, vor allem wenn die Landwirte das passende Pestizid dazu kriegen, um das perfekt anzubauen für sie.
Ja.
Und da haben die einen Markt geschaffen, bei denen gehört tatsächlich mehr als 50% der Saatgutmarktes, diesen 5 Firmen.
Ja.
Und die haben natürlich kein Interesse, samenfeste Sorten rauszubringen.
Ja, definitiv nicht, nein.
Erstens schon, weil die Züchterarbeit dahinter sehr aufwendig ist, sehr lange dauert. Und eben, weil dann die Abhängigkeit vom Saatgut nicht mehr gegeben wäre, wenn die Samen fest wären.
Richtig, weil es muss ja jedes Jahr das Saatgut nachproduziert und wieder neu verkauft werden. Und dann kommt noch die zweite Co-Abhängigkeit, dass dann passend zu diesem Saatgut dann auch noch das Pestizid oder sonstiges Mittelchen verkauft wird, Düngermittel, was auch immer, das speziell auf diese Sorte angepasst wurde. Also das Prinzip von der Kundenbindung, von der zwanghaften Kundenbindung fast schon, das haben diese Firmen sehr gut verstanden.
Ja, und die haben natürlich auch eine große Lobby und da wird dann leider in der EU immer wieder, also wenn man das beobachtet, ist es immer wieder, mir geht es so, dass mir immer wieder kalte Schweiß kommt, weil ich immer Angst habe, okay, jetzt könnte es kippen bei mir, dass ich vor kurzem stand ja auf der Kippe, dass ich erkenne viele Züchter und Landwirte in Österreich, mit denen ich Saatgut tausche und sowas. Ja. Das war kurzzeitig im Gespräch, dass es verboten wird.
Ich bin auch ab und zu echt ein bisschen am Zähneknirschen und am Überlegen, ob einige meiner wirklich vielversprechenden neuen Tomatenkreuzungen überhaupt jemals meinen Garten verlassen werden, weil das einfach rechtlich so eine merkwürdige Schiene ist. Aber da wird dann immer die Axt angesetzt dann am züchterischen Bereich, als dass dann mal dahin geschaut wird, wo wirklich was im Argen liegt. Zum Beispiel dort, wo die Samen produziert werden, die Arbeitsbedingungen, fehlende Schutzklamotten, Kinderarbeit und so weiter und so fort. Das ist ein offenes Geheimnis. Das interessiert aber nicht so.
Und das ist halt die Schattenseite des großen Saatgutmarkts. Also nicht jeder Saatgutproduzent ist natürlich so. Es gibt natürlich auch welche, die tatsächlich unabhängig sind, die sich mit traditioneller Zucht beschäftigen, die auch einfach alte Sorten vermehren. Und damit diese Vielfalt erhalten bleibt, weil es gibt ja Sorten, die sind so selten, da kommt man fast nicht mehr an Saatgut ran. Also da muss man tatsächlich im Internet aus dem Ausland schon Samen kaufen, weil es diese Sorte in Deutschland nicht mehr erhältlich ist. Ja. Wir reden hier von Tomaten, von Paprika.
Ja.
Und wir haben eine riesen Vielfalt. Also vielen ist vielleicht gar nicht bewusst, wie groß die Vielfalt an Sorten ist.
Ja.
Wir haben alleine an Tomaten gibt es 6.000 zugelassene Sorten und schätzungsweise laut Experten so um die 30.000 verschiedene Sorten, die nicht zugelassen sind.
Und das sind immer Schätzwerte. Das sind Zahlen, die können natürlich auch nochmal übertroffen, auch untertroffen werden. Aber ich würde ja fast schon sagen, mit 30.000 kommst du fast nicht hin.
Ja, also man muss dazu wissen, früher war es ja so, jede Landwirtsfamilie hat so die sogenannten Landsorten oder Bauernsorten gehabt. Das heißt also, eigene Züchtungen waren es oft. Ja. Oder Selektionen, die über Jahre immer wieder verbessert worden sind einfach. Ja. Und da hat man untereinander die Landwirte getauscht. Das heißt also, die waren nie oft auch gar nicht fertig gezüchtet, sondern es wurden dann weitergegeben und der hat dann zum Beispiel größeres Früchte selektiert, der andere hat auf süßere Früchte selektiert und diese Sorten sind natürlich, viele sind davon einfach verloren gegangen, die gibt's einfach nicht
mehr. Genau, das sind diese Erbstücke, also man nennt sie ja auf Englisch wirklich diese Heirloom-Sorten, Heirloom-Tomatoes zum Beispiel, und unterschätzt.
Ja, es gibt tatsächlich, und das ist ein ganz spannender Aspekt, ich versuche auch jemanden zu finden, weil das finde ich ein richtig spannendes Thema für einen Podcast. Das ist fast schon True Crime Podcast dann. Mhm. Es gibt nämlich die sogenannten Seed Detectives, also Samendetektive, die rumgehen und bei Kleingartenvereinen, bei älteren Gärtnern vorbeischauen und tatsächlich alte Sorten suchen. Die haben uralte Saatgutkataloge, diese Vereine.
Ja.
Oft kennt man sie auch im Bereich der Früchte, zum Beispiel die Pomologenvereine.
Ja, genau, von Äpfeln kann ich
es. Genau, die dann alte Apfelsorten suchen und vermehren. Und das gibt es tatsächlich auch bei Gemüse. Und das, die nennt man Seed Detectives.
Mhm.
Detectives. Gut, meine englische Aussprache. Auf jeden Fall, das ist ein ganz spannendes Thema, weil man findet immer wieder neue Sorten, die irgendwo in einem alten Garten von der Urgroßmutter weitergegeben worden ist. Und da zum Beispiel eine Bohne. Vor 3 Jahren wurde eine Bohne entdeckt, die als ausgestorben galt. Und das ist natürlich ganz wichtig. Und das ist natürlich auch der Grund, warum sollte man Saatgut im eigenen Garten sammeln.
Ja.
Weil diese Sortenvielfalt, jeder kann dazu beitragen, die weiterzugeben oder im eigenen Garten zu erhalten.
Und wer sich dafür interessiert, es gibt auch einige Züchtervereine oder ich glaube der VEN ist es, glaube ich, Verein für Erhaltung von Nutzpflanzen. Mhm. Gibt es immer wieder mal auf den Webseiten Aufrufe an Gärtner, die Interesse hätten von alten Sorten, wo die Samenbestände gering sind oder verloren geglaubten Sorten, dass man die wieder vermehrt. Ja, also wer sich dafür interessiert, kann da sich gerne mal umhören. Da gibt es immer Möglichkeiten, dass man sich da sogar aktiv engagiert.
Ja, und wer jetzt sich da einlesen will, weil wir können natürlich jetzt nicht alle Kulturen jetzt wieder durchgehen, wie man sagen
vermehrt. Da reicht die Zeit nicht mehr.
Gibt es ein ganz tolles Buch. Das war ist tatsächlich auch so ein bisschen das Schulbuch, was ich bei meiner Samengärtner-Weiterbildung benutze. Das ist das Archinoa Samengärtnerei-Buch. Das Handbuch, da gibt es eine neue Version auch vor ein paar Jahren, glaube ich, rausgekommen. Das ist sehr zu empfehlen. Da gibt man wirklich, jede Kultur kann man einem Saatgut danach vermehren.
Ja.
Und das ist natürlich, wie gesagt, ganz wichtig. Und wenn wir schon beim Thema Selektieren sind und das Mikroklima angesprochen haben, ist ja natürlich auch, viele sagen ja, schwören ja auf alte Sorten, das ist ja das Null plus Ultra.
Mhm.
Ist ja auch nicht so. Es ist ja tatsächlich so, dass wir eben auch diese alten Sorten wieder anbauen müssen und selektieren müssen, damit die mit dem heutigen Klima, weil wir haben eine Klimaveränderung.
Ja.
Also wir haben hier in Deutschland mittlerweile Hagelstürme, die ganze Gärten niederfegen. Wir haben Hochwasser, öfters natürlich als früher. Früher gab es das auch, aber nicht in den Dimensionen.
Ja. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war jetzt die vergangenen Wochen im Vergleich zu uns. Du bist ja jetzt nicht zu weit entfernt, kann aber trotzdem was ausmachen. Die Hitzewelle, die wir hier wirklich die letzten 6 Wochen mitmachen, ist ohne Vergleich. Also das, ich kann nicht sagen, ob ich in den letzten 2 Jahrzehnten sowas erlebt habe.
Nee, also ich habe das tatsächlich in den letzten 20 Jahren
ja.
vielleicht zweimal gehabt.
Ja.
Also das ist dieses Jahr so schlimm, dass mir tatsächlich, also wir haben auf meiner Terrasse war es teilweise 43 Grad.
Ja.
Und das ist natürlich für viele Pflanzen, sind diese ja gar nicht erst gekeimt
ja.
oder sehr kümmerlich gekeimt. Viele Paprika-Jungpflanzen sind mir im Freiland verbrannt.
Ja.
Ja. Und das ist natürlich auch etwas, wo man sagen muss, da kann man auch selektieren.
Genau.
Und das ist halt wichtig, diese alten Sorten zu selektieren, weiterzuentwickeln. Also ich habe mich zum Beispiel jetzt spezialisiert darauf, weil wir haben bei uns in der Region sehr viel nasse Sommer,
ja.
wo es sehr viel regnet, sehr frühen Frost oder sehr späten Frost im Jahr.
Ja.
Manchmal auch beides.
Ja.
Und ich schaue, dass ich meine Tomatensorten, die ich habe, dahingehend züchte und weiterentwickle, diese Sorten, die es bereits gibt, dass sie mit Kälte und Wärme, Kälte und Nässe zurechtkommen.
Ja.
Erstens, damit ich die Braunfäule sehr spät oder gar nicht bekomme.
Ja.
Und der Geschmack durch die Kälte nicht verloren geht.
Ja, genau.
Und das ist natürlich auch ein Aspekt, warum nicht einfach alte Sorten nur gekauft und angebaut, sondern auch selektiert werden sollte.
Genau. Oder vielleicht mal was Neues einkreuzen, um zu schauen, dass man was, also kommen wir jetzt schon wieder in den Aspekt, nicht nur Saatgutgewinnung, sondern tatsächlich auch mal eine neue Sorte vielleicht selber kreieren. Aber am Ende des Tages gibt es natürlich auch den Effekt, gehen wir fast schon wieder Richtung Äpfel, aber es geht auch beim Gemüse genauso. Viele von diesen neuen resistenten Sorten, von denen man dachte oder die anfangs tatsächlich besser mit vielen Erkrankungen besser zurechtgekommen sind, tun sich jetzt schwer, während die seltener werdenden alten Sorten teilweise dann doch wieder einen gesundheitlichen Vorsprung haben können. Nicht alle, aber kann man stellenweise beobachten und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, es gibt einige alte Tomatensorten, die gegenüber der Braunfäule wesentlich toleranter oder widerstandsfähiger sind, als es unsere heutzutageigen Kreuzungen sind. Da denke ich jetzt zum Beispiel an diese Urtomaten wie die Golden Currant oder die Rote Murmel, die ja lässt man buschig wachsen, da schneidet man nichts raus und die ist gesund.
Ja, also es gibt ja auch die kleinfruchtige Golden Currant, die gelbe Johannisbeertomate.
Genau.
Die wächst einfach, es ist ein Riesenbusch.
Ja.
Der einfach irgendwann umkippt, dann hat man das am Boden liegen.
Richtig.
Und wenn man das dann aufhebt, hat man dann 300 Früchte dran.
Richtig.
Sind natürlich so groß wie Johannisbeeren, deswegen der Name.
Ja.
Aber es ist tatsächlich ein ganz spannender Aspekt, der auch jetzt in die Züchtung immer mehr reinkommt von neuen Sorten, dass man gezielt weltweit, es gibt eine weltweite Datenbank für Züchter, die spezielle Gene aus Wildtomaten nehmen, also die züchten, kreuzen die halt rein.
Ja.
Also da wird nichts genmanipuliert, also bei uns.
Züchten. Ganz klassische ja. Naturmethoden, so wie es auch ein Biobetrieb machen würde,
genau. Mit
Archinoa und andere Betriebe.
Ja. Und wie es ja auch schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gemacht werden.
Klöster,
ja. Ne. Also die
Bäume veredeln und sowas kann man ja. auch aus Klöster.
Ne. Ja, zum Beispiel die Inkas und Mayas waren die ersten Tomatenzüchter, die tatsächlich aus diesen Wildtomaten ja unsere Vorgänger unserer Tomate ja gezüchtet haben.
Ja.
Zum Beispiel auch die erste Fleischtomate, stammt aus der Inka-Zeit.
Ja.
Und da geht man jetzt her und sucht wilde Tomaten oder wilde Chilis auch oft, die bestimmte Resistenzen haben und die kreuzt man dann mit modernen Sorten, um die Resistenzen da reinzukriegen. Weil die kriegen zum Beispiel keine Braunfäule dann.
Ja.
Geht natürlich, muss man natürlich viel Arbeit reinstecken, weil man muss ja dann auch wieder die negativen Aspekte dieser Wildtomate wieder rauskreuzen.
Kleinfrüchtigkeit, Geschmacklosigkeit, zu saure Früchte.
Bitterkeit.
Bitterkeit, genau.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wurde das Anthocyan, diese Schwarz-Blau-Färbung der Tomaten, kam, glaube ich, auch aus einer Urtomate, die genau. eingekreuzt wurde.
Ja.
Ne?
Das ist, also das bei Tomaten ist ja tatsächlich so, dass die grüne, blaue und gelbe Tomate die Ursprungstomaten sind. Ja,
das Rote war eine Mutation.
Genau, es gab irgendein Ereignis, man weiß auch nicht so genau was. Vermutlich hat es irgendwas mit der Sonne zu tun,
ja.
weil Sonneneinstrahlung natürlich unsere Pflanzen mutieren lässt.
Ja.
Bevor jetzt ein Aufschrei kommt, es ist Mutation im Pflanzenreich ist was ganz Natürliches,
ja.
das kommt vor, so entstehen unsere Pflanzen.
Ja.
Und da gab es irgendein Ereignis, dass flächendeckend ganz viele rotfrüchtige Tomatenpflanzen entstanden sind.
Ja.
Und das ist tatsächlich, also die Anthocyan ist eine wilde Tomate gewesen ursprünglich.
Ja. ja. Was ja wiederum interessant ist mit dieser Rotfärbung, weil ja gerade eigentlich ja diese rote Farbe das ist, was ja einen großen Teil des Nährwerts von der Tomate ausmacht. Also könnte man sagen, dass dieses zufällige Ereignis, was die Tomaten rot gefärbt hat, eigentlich ernährungsphysiologisch so vom Nährwert her tatsächlich die Frucht für uns sogar noch hochwertiger gemacht hat.
Ja, aber das ist ja zum Beispiel, vieles, was wir als rotes Gemüse kennen, war ursprünglich nicht rot. Also auch Karotten, die waren lila.
Ja.
Also die roten Tomaten, roten Karotten ist eine Züchtung,
ja,
die selektiert worden ist über viele Jahrzehnte aus der lila Tomaten, lila Karotte. Gott, ich bleibe jetzt bei den Tomaten so kommen.
Tut mir leid. Aber umso interessanter ist es natürlich, dass alles, was man im Supermarkt findet, so an den Kunden angepasst ist, dass der Kunde erwartet eine gerade orangene Karotte, der Kunde erwartet eine rote, runde Tomate. Weißt du, da ist ja schon was mit eine gestreifte Tomate, die flaschenförmig ist, wird ja dann oft eher schon liegen gelassen als eine einfache rote Roma-Tomate sozusagen.
Ja, das ist nämlich auch dieser Punkt, warum gibt es so wenige Auswahl an bunten Tomaten, was jetzt ein bisschen im Wandel ist gerade.
Ja.
Weil viele entdecken das jetzt für sich. Aber es gibt zum Beispiel grüne Tomaten, gibt es in so gut wie gar keinen Supermarkt.
Ja.
Weil grüne Sorten oft mit Unreife verbunden werden.
Ja, oder Giftigkeit, ja, oder irgendwie sowas, wie man es ja bei Tomaten dann immer hört.
Und es gibt ja Sorten, die werden einfach grün, reif. Also sie kriegen andere Grünfarbe.
Ja.
Aber es sind halt grün, auch wenn sie reif sind. Grüner, ja, Honig zum Beispiel. Oder eine meiner liebsten grünen Sorten, die Beetlejuice.
Ja.
Vom lieben Tom Wagner sind die, glaube ich. Das ist natürlich Wahnsinn, was da für ein Potenzial an Geschmack, ja, drinsteckt. Also man hat auch bei Tomaten, also wir als Tomatenzüchter bleiben wir jetzt mal beim Thema Tomaten,
ja.
gibt es natürlich komplett unterschiedliche Geschmacksprofile.
Ja.
Es gibt, die haben eine gewisse Würzigkeit, als wäre Pfeffer drauf. Es gibt welche, die schmecken wie gesalzen.
Ja.
Es gibt aber auch die Pungi aus Indien. Die kannst du auf kein Butterbrot schmieren, weil die schmeckt wie ein reifer Pfirsich. Also die ist richtig fruchtig süß.
Wahnsinn.
Die kannst du im Obstsalat schneiden. Also ja, das ist so ganz unterschiedlich. Oder man hat mal die Awesome Emma, die so eine ganz spezielle Würzigkeit drin hat.
Ja.
Oder die Black Cherry, die auch so eine ganz andere Umami.
Also Umami drin. Und dann ganz oft bei den Anthocyan gefärbten kommt dann so ein fast schon wie was Geräuchertes, so ein bisschen was Barbecue-artiges, ja, durch. Und das dann halt noch kombiniert mit diesen ganzen anderen Geschmacksprofilen, die drin sein können. Also was Rauchiges zum Beispiel gemischt mit einer Tomate, die wie Pfirsich schmeckt zum Beispiel, ist ein komplett interessantes, ganz anderes Geschmacksprofil, als wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, ich nehme so eine rotbraun-fleischige Tomate mit Anto-Schultern. Ne? Das, ja, ist dann auch wieder ein komplett anderes Erlebnis. Also
achso, wir sollten vielleicht mal erklären, was Anto ist. Also Anthocyan ist tatsächlich, wie hier zum Beispiel auch bei den Heidelbeeren und sowas, sind die blauen Schultern, die bei Tomaten vorkommen, bei bestimmten Sorten. Die mag nicht jeder, der Geschmack, der da drin steckt.
Ja.
Aber es hat natürlich diese gleichen Wirkstoffe, die auch in der Heidelbeere drin sind.
Ja.
Nicht so stark ausgeprägt natürlich.
Ja.
Und die brauchen länger zum Reifen, weil erst das Anthocyan ausreift, wenn die ganz viel Sonne haben.
Genau.
Es gibt auch ganz lustige dann, wenn die Sonne auf der einen Seite strahlt, hat man das nur auf der einen Seite Tomate und hat so zwei Seiten einer Tomate.
Ja.
Und dann reift die erst nach. Also es hat eine längere Reifezeit, aber eben auch besser.
Allein schon die Optik.
Ja.
Genau das Nährstoffprofil, weil derselbe Farbstoff wie in Brombeeren auch drin ist. Also Anthocyane sind sehr gesund, weil sie freie Radikale eben binden. Und ja, sind optisch einfach.
Ja.
Also die Optik macht wirklich viel aus bei den Tomaten. Das ist unglaublich.
Auch wenn man es uns jetzt ganz bestimmt nicht angemerkt hat, wir züchten beide mit Anthocyan-Tomaten.
Ja. Wie kommst du jetzt da drauf? Also nicht nur, aber es macht natürlich ein großes Augenmerk aus. Ne?
Aber jetzt zum Schluss, wir sind doch schon eine etwas längere Folge, wird es die.
musst du noch zusammenschneiden.
wo kriege ich jetzt samenfestes Saatgut her? Also wo kann ich jetzt denn alte Sorten finden, die es vielleicht nicht überall gibt? Ich erzähle jetzt mal aus meiner Warte, dann kannst du nur erzählen, ein paar Tipps geben. Also was ich super finde, es gibt überall örtlich, einmal im Jahr, zum Beispiel Büchereien gibt es das oft, Saatgut-Tauschbörsen,
ja,
wo man dann wirklich Saatgut von Bauernsorten bis auch alte Sorten, auch moderne Sorten kriegen kann. Es gibt viele Händler und Sortenvermehrer, die es als Zierpflanzen Saatgut oder Sammelsaatgut verkaufen.
Genau.
Sammlerstücke,
ja.
Wo man es bestellen kann. Man kriegt es auf eBay sogar. Da muss man aber aufpassen, nicht jeder versteht sich mit Samenvermehrung. Da muss man halt sich ausprobieren, aber
genau.
Es gibt Facebook-Gruppen, wo man Saatgut tauschen ja. kann. Es gibt natürlich auch Samenvermehrer wie Arche Noah
ja.
oder Sativa
genau.
oder ja.
Hofjebel ist, glaube ich, auch noch genau. so in die Richtung.
Kleverhof.
Genau, wobei man beim Kleverhof ergänzen müsste, dass die ja jetzt, die verkaufen es zum Beispiel wieder als Sammlerstücke. Also die sind zwar Landwirte, die im großen Stil die Tomaten anbauen, aber das sind jetzt nicht in diesem, ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber nicht in dem Sinne zertifizierte Samenhändler. Sie verkaufen es als Sammlerstücke. Ja. Ändert aber nichts daran, dass es hochwertige Samen sind.
Und sie züchten auch eigene Sorten. Also wenn ja. man zum Beispiel die Märchentomaten ja. kennt, die kommen vom Kleverhof.
Genau.
Und
arbeiten aber, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder an einer neuen Reihe.
Ja.
Habe ich, glaube ich, irgendwie Anfang des Jahres was gelesen. Weiß ich jetzt aber gar nicht, wie sie die vom Projektnamen her genannt haben.
Also es entstehen auch, wie man sieht, immer wieder neue Sorten. Arche Noah zum Beispiel, da kommen auch immer wieder neue Sorten.
Jedes raus. Jahr.
Ja. Ja. Und das ist natürlich ganz spannend, einfach zu beobachten. Und deswegen sage ich auch, alte Sorten sind super.
Ja.
Aber man darf nicht neue Sorten verteufeln, deswegen.
Ja, die neuen samenfesten Sorten sind ja unsere Erbstücke von morgen.
Genau.
Das sind unsere Heirlooms, die in 30, 50 Jahren dann genauso getauscht und gehandelt werden, wie jetzt die Tomaten von damals auch.
Genau, exakt. Und einfach mal gucken, sie ein bisschen umschauen. Lubera in der Schweiz, also wer unsere erste Folge gehört hat, der liebe Markus war ja bei uns zu Gast.
Ja.
Die haben eigentlich auch tolle neue Sorten.
Anthocyan ist auch mit dabei, von genau. dem, was ich gesehen habe. Genau, es waren die Open Sky Tomaten am Anfang. Mhm. Das sind ja, glaube ich, Hybride noch, aber arbeiten,
nee,
glaube ich.
Nee, sind samenfeste.
Sind mittlerweile ja, samenfeste.
Wir haben samenfeste Sorten. Ja. Und also das ist auch was.
Ja.
Also überall, also in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, in Italien habe ich auch schon samenfeste Saatgut von ja. Kreuzungen und alten Sorten gefunden.
Und auf der Gartenmesse, wo wir waren, da waren stimmt. auch viele Stände und auch große Züchter.
Also die Illertisser Gartentage, wer hier in der Gegend ist, sehr zu empfehlen.
Ja.
Da gibt es auch immer Händler, die selber vermehren und
auch mal Vorlesungen, ne, Vorträge von, ja. von Chili-Züchtern. Es war süß, war urig. Ja.
Also dass solche Veranstaltungen gibt es nicht, auch ja. Gartentage und ja. sowas, wo man auch Saatgut kriegt oder sogar fertige Pflanzen schon, ja. Grundpflanzen. Viele Gartenbauvereine haben Saatgutbibliotheken mittlerweile, ja. wo man Saatgut leihen kann, vermehren kann.
Jetzt hier zum Beispiel auf Wochenmärkten in kleinen bis mittleren Städten sind oftmals auch irgendwie Landwirte mit drauf, die noch so alte Sorten anbauen. Da kann man sich die Früchte kaufen mhm. und selber die Samen rausnehmen.
Genau, also es gibt viele Möglichkeiten.
Ja.
Schaut euch gerne um. Und es muss aber jetzt hier eine Warnung ausgesprochen werden. Es macht süchtig.
Ja, definitiv.
Also ich habe, glaube ich, mittlerweile um die 600 Sorten.
Ich bin irgendwo bei 200 oder 300.
Und ich habe ein paar, man kann auf eBay, wenn man ein bisschen Glück hat, da verkaufen auch ihre Leute aus Zeitmangel ihre ganzen Saatgutsammlungen. Da habe ich ein paar Mal zugeschlagen. Ja,
so ein Katalog mit über 300 Sorten Tomaten,
ja.
das sagt man nicht nein.
Also gern einfach umschauen und da sich neue Sorten und alte Sorten besorgen und mal durchprobieren. Nicht jeder, man muss auch sagen, oft wird auch gesagt, ja, die Tomate schmeckt überhaupt nicht. Das ist immer standortabhängig.
Also ja.
das zum Schluss noch hier als kurzen Einwurf. Es ist tatsächlich so, dass wenn bei meinem Nachbar die Tomate super schmeckt,
ja.
heißt es nicht unbedingt, dass sie bei mir schmeckt, weil der hat vielleicht eine andere Sonneneinstrahlung,
genau.
Hat die vielleicht an der Mauer stehen, hat vielleicht eine andere Erde mit anderen Nährstoffen. Das macht teilweise einen riesen Unterschied. Das ja. heißt also, man kann sich nicht so ganz drauf verlassen, dass wenn einer sagt, die Tomate schmeckt nach gar nichts, die schmeckt voll kacke, dann ist das nicht unbedingt aussagekräftig für deinen Garten.
Richtig. Also die zwei brandheißen Beispiele, die mir aus eigener Erfahrung einfallen. Der ein oder andere kennt vielleicht den Sascha von Selfbio. Seine persönliche Lieblingstomate ist ja die orangene Ochsenherz. Habe ich dann natürlich auch probiert, dadurch, dass er sie so hoch gelobt hat. Hat dann aber tatsächlich weder Süße noch Säure gehabt und hat nach Lachs geschmeckt. Also es war leider in meinem Fall jetzt nicht so der Antörner. Und auf der anderen Seite habe ich von vielen anderen Gärtnern wiederum gehört, dass zum Beispiel die viel gelobte Czerny Prinz gar nicht so toll schmecken soll, wie sie oft gelobt wird.
Und die schmeckt tatsächlich bei mir wieder super. Siehst du? Also jetzt habe ich tatsächlich zwei Linien, komischerweise. Nämlich die schwarze Prinz und die Czerny Prinz,
ja.
Die ursprünglich ja eine Sorte waren.
Ja.
Die eine ist als Fleischtomate selektiert worden, die andere ist als Salattomate selektiert worden.
Und welche von beiden schmeckt besser? Kommt das Gleiche raus?
Das kommt das Gleiche
raus. Kommt das Gleiche raus, sehr krass.
Ja. Aber zum Beispiel Orange Ochsenherz
ja.
habe ich bei einem anderen Bekannten probiert.
Ja.
Super lecker.
Ja, leider, ich habe sie 3 Jahre hintereinander angebaut. Sie hat jedes Mal genau gleich und genau schlecht geschmeckt. Also so leid es mir auch. Es ist schön gewachsen. Ja. Ich mag Ochsenherzen, auch die Fruchtgröße. Es hat alles gestimmt, aber leider hat dann der Geschmack gefehlt.
Ja, und das ist genau das Punkt. Es kann bei mir anders schmecken wie bei dir. Und deswegen ausprobieren.
Also auch samenfeste Sorten sind definitiv genau. Nicht langweilig.
Und wenn ihr dann angefangen habt mit oder euch mehr informieren wollt, wie gesagt, diese Buchempfehlung haue ich auch noch in die Shownotes rein. Aber es gibt auch oft bei Gartenbauvereinen Vorträge, vor allem wenn eine neue Saatgutbibliothek geöffnet wird, wo das mal erklärt wird, gezeigt wird. Oder man fragt halt mal, es gibt in den Gartenbauvereinen ganz viele Leute, die Saatgut selber vermehren.
Ja.
Also da gerne mal nachfragen. Vielleicht seid ihr ja auch im gleichen Gartenbauverein wie ich. Ich verrate jetzt nicht, in welchem ich bin.
Ich wusste nicht mal, dass du in einem bist.
Ja, das sieht man mal. Und vielleicht stehe ich dann irgendwann vor euch und zeige euch, wie man Saatgut vermehrt. Genau, aber jetzt müssen wir zum Schluss kommen, weil ich glaube, das wird unsere bisher längste Folge. genau, ich hoffe, wir haben euch jetzt mal Lust drauf gemacht, die Saatgutvielfalt zu erkunden. Das ist natürlich bei Fruchtgemüse wie Auberginen auch gegeben.
Ja.
Bei Gurken muss man aber sagen, wenn ihr Gurkenfan seid, da gibt es hauptsächlich F1-Hybride wegen der Bitterkeit und sowas.
Ja.
Gibt ganz wenige Samenfeste. Da muss ich auch zugeben, da bin ich selber jemand, der auf F1-Hybride, weil ich schon schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Bitterkeit.
Ja.
Und da muss man tatsächlich bei Gurken sehr aufpassen mit Bitterkeit.
Ja. Genau.
Genau, aber jetzt erstmal auf die Recherche gehen, neue Sorten suchen und dann ab in den Garten. Wir hören uns in der neuen Folge. Bis dahin, euer Matthias.